Herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill. Mein Name ist Hardy Gense. Hier ist der erfolgreichste Podcast im Sporfo, Sporti und Sportforum. Für die, die es noch nicht wussten, es ist der größte Sportpark in Europa. So, ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und der stellt sich mal ganz kurz selber vor.
Hallo zusammen, Charlie Janke hier. Ja, freue mich hier zu sein für eine Folge und habe mich gefreut, dass Hardy gefragt hat, ob ich mal dabei sein möchte. Und ja, haben wir jetzt ein paar schöne Minuten hier.
Hier. Okay, Charlie. Erste Frage vorab. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Bin jetzt seit sechste Woche im Sommertraining und fühle mich fit. Und ja, mir geht's gut. Wetter schön. Kann mich eigentlich nicht beschweren.
Okay. Wir wollen so ein bisschen sprechen über deine Nachwuchszeit und wie jetzt die Eingliederung war in den Profibereich. Meine erste Frage geht dahin, schauen wir mal die Jahre zurück. Ab wann hast du dich selber reflektiert, dass du weißt, okay, ich weiß, warum ich trainiere. In welcher Altersklasse war das für dich?
Das musste gewesen sein in der U13, als ich dann zu dir gekommen bin damals. Das hat eigentlich so richtig erst angefangen, wo ich auf die Sportschule gekommen bin, weil da war es ja dann logisch, dass das Training viel intensiver wurde. Vorher ist man nur 2-3 Mal die Woche zum Training gegangen, wo wir noch alle in der Grundschule waren. Ja, da ging es ja los mit Training, Schule. Man hatte jeden Tag Training, man hatte jeden Tag Techniktraining und da sind mir dann die Sachen klar geworden, die halt, warum wir das alles machen, weil du es ja auch damals auch immer erklärt hast teilweise, weißt du, also da hat es ja angefangen, dass einem erklärt wird, warum machen wir diese Übung, wie hilft mir das im Spiel, und eine an den Sachen, die ich mich eigentlich am meisten erinnere, ist zum Beispiel die Schussauslösung. Das haben wir bei dir damals geübt, schnell die Scheibe anzunehmen und so schnell wie möglich von der Kelle wieder aufs Tor zu bringen, und das hat man vorher nie geübt. Man hat ja immer so ewig gebraucht, um zu schießen. Und da hat man das angefangen. Dann wurde einem auch klar, okay, wenn ich das im Spiel dann irgendwann kann, zum Beispiel schneller schießen kann, schneller auslesen kann, ist es viel gefährlicher für den Torwart. Und das ist uns erstmal klar geworden, dass wir das alle gar nicht können, weil man es gemerkt hat. Bei uns sind da so Wurftauben rausgekommen aufs Tor. Und das wurde dann immer besser. Und das haben wir dann gemerkt, dass dieser Prozess, wenn man das immer wieder macht, dieser Wiederholungsprozess, dass das dann der Weg zum Erfolg ist und dass man da merkt, dass es dann besser wird.
Das, ja. Und wenn du das Athletiktraining, ab wann würdest du sagen, hast du das physisch und psychisch adaptiert? Ab welchem Alter, wo du sagst, boah, also jetzt geht ja richtig los?
Ja, das war auch ungefähr im selben Alter. Ich glaube, ein Jahr vorher schon. Wir waren ja schon ein Jahr vorher, glaube ich, in der U13. Da ging es dann los mit Halteprogramm von Alfred Kraus, Imitation. Und da hat man es brutal gemerkt, dass es auch nicht immer alles nur Spaß macht. Und das ist aber dazugehört. Also vorher war eigentlich nur viel Eistraining und viel Spielen, viel Fußballspielen. Da hat alles immer Spaß gemacht. Und da war die Zeit begonnen, wo es gemerkt hat, ey, das tut weh. Das muss aber auch weh tun. Und das hilft mir, besser zu werden, stabiler zu werden. Und das war, haben, glaube ich, viele wollten das dann nicht so. Und haben gemerkt, dass es nicht immer nur Spaß macht. Und darauf hatten auch viele keine Lust. Und klar, ich hatte da auch immer nicht den größten Spaß mit. Aber das hat man dann irgendwann realisiert, dass es dazu gehört, dass wenn man das nicht macht und da faul ist, dass es dann sehr, sehr schwer wird. Und ja, das ist ja auch so, vor allem für einen 13-Jährigen, so ein Vorgang im Kopf, den man erstmal verarbeiten muss. Und wo man merkt, wo man halt in dem Alter noch ist, dass man es eher nicht machen möchte, eher andere Sachen möchte und eher nur Spaß haben möchte. Aber ja, da hat es dann angefangen.
Woran ich mich daran erinnern kann, du warst schon in der U14 damals sehr, sehr ehrgeizig. Also du wolltest gewinnen. Das, also um jeden Preis. Es war ja nicht nur das Spiel, es war auch das Race im Training, den Zweikampf, um den Puck kämpfen, war immer für dich. Vielleicht hast du das intrinsisch gehabt, dieses Ziel, okay, ich will gewinnen, ich will Erster sein. Also Zweiter zählt nicht. Hast du im Laufe der Zeit U16, U19 damals noch vielleicht realisiert, okay, Über-Ehrgeiz tut nicht gut, weil mir ist es phasenweise aufgefallen im Spiel, wenn es nicht funktioniert hat, unser Gameplan oder dein persönlicher Gameplan, dann hast du manchmal den Frust an deine Mitspieler ausgelassen.
Ja.
Und wer das nicht kannte, wer das nicht wusste, eigentlich war es für mich immer als Ausstehender, eigentlich ärgert er sich über sich selbst. Er weiß nur nicht, wie er es verarbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das wollte ich, wo du das Thema gerade angesprochen hast, ist mir das erst in den Sinn gekommen, dass ich halt dann oft zu ehrgeizig war und dann ging mir alles zu nah und dann wurde es auch mal laut und unangenehm. Und ja, vor allem ganz schlimm wurde es teilweise in der DNL. Da habe ich dann sehr, sehr viel gemeckert, wo ich im Nachhinein noch viel bereue, aber manche Sachen auch nicht. Also du hast recht, über Ehrgeiz, das muss man kontrollieren können und das habe ich, glaube ich, teilweise immer besser hinbekommen. Aber manchmal ist es halt auch wirklich schwer, kennst du ja selber. Wenn es nicht läuft, dann nervt es einen und dann habe ich es halt auf dem falschen Weg rausgelassen. Aber das ist auch, glaube ich, ein riesen Aspekt vom Alltag, die Emotionen zu kontrollieren. Weil wenn man die Emotionen nicht kontrolliert und sowas an den Mitspieler auslässt, das sehen die Gegner. Das ist das Wichtigste. Das sehen die Leute im Stadion, das sehen die Gegner. Und früher war das wahrscheinlich normal, aber heutzutage achten da vor allem die Scouts brutal drauf, wie die Körpersprache ist, wie er mit seinen Mitspielern umgeht. Und das kann dann brutal zum Verhängnis werden, vor allem wenn es jeder sieht und der merkt, okay, der ist dauernd sauer, der ist bockig, der zickt rum, der bitcht seine Gegenspieler an. Das funktioniert auf Dauer nicht. Klar gibt es immer so, also das hat Harry Kreis immer gesagt, accountable halten, seine Spieler, wenn man merkt, es läuft gerade nicht oder alle sind nicht gerade 100% da, dann muss man auch schon mal einen loslassen, aber das sollte man lieber, dann den Brüller sollte man lieber in der Kabine loslassen, nicht auf dem Eis, dass die Gegner sind, weil so gibst du dem Gegner viel mehr Energie und Power, dass der halt sieht, dass die sind gerade angegriffen, die fühlen sich angegriffen, die sind gerade verwundbar und dann gibst du denen nur noch mehr Energie. Und ja, das musst du so einen gewissen Mittelweg finden.
Ja, wobei ich sagen muss, weil du meintest ja bereut, ich glaube, das ist ja auch ein Lerneffekt. Du bist ja sowohl sportlich, schulisch, als auch von deiner mentalen, kognitiven Fähigkeit in der Ausbildung. Und schade wäre es, wenn du es nicht eingesehen hättest, also wenn du es nicht reflektiert hättest, ja. Im Nachgang sagen, okay, da sind mir Fehler passiert. So, aber du hast ja anscheinend daran gearbeitet. Und für mich als Trainer, ich muss es ja nur rechtzeitig vorher erkennen, okay, das geht jetzt in die falsche Richtung, weil am Ende will ich auch so einen Cheerleader haben, also der auch mal das Maul aufmacht.
Ja, klar.
Natürlich mit einer gewissen Contenance, der weiß, und da muss ich den Spieler hinbringen, okay, ich muss dich da anlenken, du musst wissen, wann du es platzierst und wo du es platzierst. Du sagtest gerade Stichpunkt Kabine, natürlich dort, aber manchmal gibt es ja auch so einen positiven Wake-up-Call. Ich glaube, die Kunst ist es, wenn man frustriert ist, positive Worte zu finden, um seine Mitspieler und sich selber zu motivieren. Das ist, glaube ich, so die Kunst. Ja. Ne? Das irgendwie rauszukriegen und dabei noch authentisch bleiben. Ja. Also, dass die Mannschaft es auch annimmt und nicht sagt, du, was bist denn du für ein Klon jetzt?
Ja.
Also,
dass man seine Autorität behält.
Ja, genau, ja. Richtig. Also ich habe schon Leute erlebt, die haben das nur gemacht, um quasi sich aufmerksam zu machen beim Trainer. Ja. Ich dachte, ey, meinst du, ich kriege das Spiel jetzt nicht mit? Du meinst es jetzt nicht ehrlich, so. Und,
ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, so, und ich glaube, das ist manchmal so die Kunst, ne? Oder wieso auch manche sich so ein bisschen scheuen davor.
Ja.
Und sagen, okay, mach mir jetzt peinlich.
Ja, ich weiß. Ja, das ist aber genau diese Kunst, das zum richtigen Zeitpunkt und im richtigen Maß zu benutzen, das dauert, glaube ich, Jahre. Das hat man erst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so einer das richtig gut in der DNL schon kann. Das glaube ich, kann man dann irgendwann erst, wenn man die Erfahrung im Profibereich auch hat. Wer das zum Beispiel sehr gut konnte, war Matthias Niederberger. Der war eigentlich immer, also ich habe ein Jahr mit dem gespielt in Düsseldorf, der war eigentlich immer furchtbar ruhig und extrem höflich, also wahrscheinlich der höflichste Mensch, den ich je kannte und der netteste Mensch. Aber wenn der in der Kabine ist, der ist nie ausgerastet, aber wenn es nicht lief, hat er mit Nachdruck gesagt, was jetzt gemacht werden muss. Und da hat jeder hat die Schnauze gehalten und zugehört. Der hat aber ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, der hat nicht geschrien, aber er hat einen gewissen Nachdruck in der Stimme gehabt, einen gewissen Ton, wo man gemerkt hat, ja, hast recht, jetzt hören wir alle zu und das haben auch alle angenommen. Dann hat auch geholfen.
Naja, ich glaube, bei einem Torhüter hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert, weil eigentlich wissen wir, die Torhüter sind eher für sich, die ruhen in sich und wenn der da mal was sagt und meistens sind es ja, wo man nicht hinhört, sind bei den lauten Leuten. Wenn man weiß, okay, der ist jetzt eigentlich selber mit sich überfordert, sondern es sind die leisen Typen, die ab und zu mal was sagen, aber direkt gerade raus und auf den Punkt gebracht. Mit, wie du sagst, einer gewissen Unterton, also dass da auch ein bisschen was dazugehört, aber nicht, dass der verbal entgleist oder zu laut wird.
Okay. Ja, genau.
So, und dann hört man zu. Und ein Torhüter hat immer ein Standing in der Mannschaft.
Ja.
Gerade jetzt ein Niederberger, der ist ja gut, ne? So, und da hört sowieso jeder zu. So.
Eben. Ja. Genau. Ja, ich glaube, dass ich das damals dann auch zu viel gemacht habe. Ich habe dann zu viel gesprochen, zu viel rumgemeckert und dann schaltet man dann normalerweise immer ab. Also irgendwann haben dann gemerkt, okay, der rastet wieder aus und dann haben sie es nicht sehr ernst genommen.
Hätte dir das geholfen, wenn man das mal gefilmt hätte? Also du hättest das nicht gewusst Und man hätte in einem Vier-Augen-Gespräch so, dass man früher diese Verhaltensmuster unterbricht.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es hätte geholfen. Ich bin wahrscheinlich in manchen Situationen noch gedacht, was hast du denn da gemacht? Dann, ja, ich glaube, das wäre keine schlechte Idee, weil dann sieht man erstmal, wie man auf andere wirkt. Man sieht sich in einer ganz anderen Perspektive. Dann reflektiert man sein Verhalten ja nochmal ganz anders, weil man ja vielleicht, wenn man es selber, wenn alles von sich aus geht, denkt man ja oft, man ist selber im Recht, aber wenn man es, wie gesagt, von einer ganz anderen Perspektive sieht, dann fragt man sich doch nochmal, ob das gerade nötig war oder wie man es anders machen kann.
Weil ich bin deswegen drauf gekommen, damals hat sich Patrick Meinert, kennst du ja noch von Jakob, der hat das mal heimlich gemacht bei mir, weil wir drüber gesprochen haben zur Reflexion und da war die Situation, dass wir darüber gesprochen haben und er meinte, naja, wenn die Situation sich ergibt, dann kann ich ja mal heimlich dich mal filmen. So, aber die Absprache war, ich soll es natürlich nicht wissen, damit es so authentisch wie möglich ist. Und dann kam der Zeitpunkt, dann hat er so ein paar Dinger zusammengestellt und ich habe es nicht mitbekommen. Und im Nachhinein, ich habe mich so geschämt. Ich habe gesagt, was mache ich denn hier? Ja. Also manche Sachen waren okay, aber bei manchen Sachen, da haben wir echt gesagt, ey, das geht gar nicht. Ja? Nee. Also das war einfach peinlich. Ja,
und, ja kann ich wirklich verstehen. Das wird mir wahrscheinlich genauso
gehen. Und gerade wenn man noch so ein junger Trainer ist, da denkt man ja sowieso, okay, du, ich kann die ganze Welt umarmen und das geht sowieso. Alles, was ich mache, ist richtig hochkompliziert, aber da habe ich echt gesagt, okay, du musst hier mal ganz schnell jetzt was ändern. Und ja, also das hat mir wahnsinnig geholfen. Ist halt eben, wie kriegst du das hin, dass derjenige das nicht mitbekommt, weil es macht keinen Sinn, wenn du weißt, die Kamera läuft und
ja, klar.
Dann reagierst du immer
ein bisschen anders. Ja, das ist anders. Schwer.
Ja, genau.
Das ist so. Sehr schwer.
Und das hat er damals clever, also wirklich clever gemacht und das hat mir wahnsinnig geholfen. Ja, gehen wir zum nächsten Punkt. Wenn du jetzt den Übergang siehst, ab wann hast du dich entschieden, also du hast ja komplett auf dem SZB dein Abitur gemacht, Chapeau dafür nochmal, ne?
Danke.
Und irgendwann muss ja der Moment gekommen sein, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich Profi werden. Jetzt gehe ich all in, ich setze alles auf eine Karte. Ab welchem Alter war das, in welcher Altersklasse?
Ach, du, das war eigentlich, das klingt jetzt langweilig, aber war eigentlich schon immer so. Es war wirklich schon, ich wollte das schon immer. Das war, habe ich schon damals gemerkt, als ich auf die Schule gekommen bin, dass ich das wollte. Deswegen habe ich auch so über ehrgeizig war ich immer. Ich wollte damals schon da enden, wo ich jetzt halt noch nicht ganz bin, aber schon fast. Und aber es gab einen Zeitpunkt, es gab eine Zeit, wo es in der 9. Klasse im ersten Schülerjahr, da hatte ich ein kleines Down. Da wusste ich nicht, ob es noch was so wird, weil da lief es nicht gut. Ich hatte kein Selbstbewusstsein, es hat auch nicht so Spaß gemacht in dem Jahr. Da hatte ich dann auch so ein bisschen das Vertrauen in meine Fähigkeiten verloren. Und ich weiß noch, ein Spieler, ich nenne den Namen nicht, aber ein Mitspieler hat damals gesagt, weil ich hatte noch immer so ein bisschen geträumt und dann hat der eine Mitspieler zu mir gesagt, Charlie, die Chance, dass du da landest, ist so gering, 5%, das schafft fast keiner, wird fast keiner schaffen, du wirst auch nicht schaffen. Dann habe ich mir erst runterziehen lassen, dachte ich mir irgendwann, ja, halt doch dein Maul, werden wir ja sehen, ob ich das schaffe oder nicht. Und das hat mir, glaube ich, dann später dann, habe ich diesen Satz nochmal Revue passieren lassen, der hat dann, glaube ich, geholfen. So, ab der 10. Klasse, ab 2. Jahr Schüler, da war ich wieder besser, hat es wieder mehr Spaß gemacht und da kam die DNL-Zeit. Dann kam dieses eine Jahr, das zweite DNL-Jahr, wo es dann auf einmal alles lief und ich dann nur gepunktet habe mit Vincent Narey. Das war ein brutal gutes Jahr von uns. Und da ab dem Zeitpunkt, das war dann der endgültige Zeitpunkt, wo dann auch das Interesse von Eisbären kam mit dem Profivertrag. Dann dachte ich, okay, jetzt kein Weg, jetzt
wobei, weil
kein
du,
Weg zurück.
Weil du gerade sagtest, 9. Klasse, wir haben im Trainerteam analysiert, 9., 10., 11., also Endjahrgang U15 und komplett U17. Wenn die Jungs, das ist so für uns mittlerweile die schwerste Altersklasse, weil die Jungs sind voll in der Pubertät und alles da oben im Kopf entwickelt sich ja irgendwie neu und du, weil du gerade meintest, du warst abgelenkt, also ein Spieler, der hoch ehrgeizig vorher war.
Nicht
der,
abgelenkt.
Nee, aber du hattest so einen Down gehabt und du wusstest nicht, klappt es, weil du meintest so Selbstzweifel, bin ich oben, bin ich unten, wo gehöre ich eigentlich hin? Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, der in der Pubertät, mit Sport oder ohne Sport, jeder versucht der zu irgendeiner Kultur dazuzugehören, sich zu entwickeln, an was glaube ich, was macht mir Spaß, woran denke ich. Und ich glaube, das sollte man nicht überbewerten, aber das ist ja auch nichts Schlimmes, weil dafür jeder kommt in die Pubertät und denkt und handelt so.
Eben. Und ja, das war auch nur temporär dann. Das war nur ungefähr dieses Jahr und dann wurde es ja wieder besser. Aber wenn man dann zum Beispiel in dem Alter merkt, das macht mir dauerhaft keinen Spaß mehr, ich habe gar keinen Bock mehr, dann sollte man sich wirklich nochmal überlegen. Klar, sagst du Pubertät. Aber das, wie gesagt, der temporäre Aspekt ist da wichtig, ob das halt nur kurz ist oder ob das dann noch 2, 3 Jahre so ist, dann macht es ja keinen Sinn mehr, dann macht es einem selber keinen Spaß mehr. Dann will man sich einfach anderen Sachen widmen.
Also, ja, ist richtig.
Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Aber ja, das, na klar. Also die Phase hatte, glaube ich, jeder. Vor allem da, wo es dann, ja, wie gesagt, Pubertät, andere Sachen sind auf einmal interessant.
Und welche waren das, Charlie?
Ja, wollen wir mal nicht weiter darauf eingehen. Andere Sachen werden interessant, man möchte andere Sachen ausprobieren, erleben und das hat man halt auf der Sportschule vor allem nicht die Zeit dazu, weil das ist ja alles vollgepackt, der Plan von morgens bis abends. Hm. Und ja, da merkt man dann so kurz, ob das was wird, ob das wirklich das ist, was ich machen will, aber das merkt man dann, glaube ich, auch von selber, ob man das dann, ob das nur eine Phase ist oder ob das auch nur, oder ob das wirklich so dauerhaft sein soll.
Jetzt gehen wir weiter, also du hast DNL mittlerer Endjahrgang angesprochen. Da bist du ja irgendwann reingekommen, okay, jetzt all in, Profi werden. Wie weit brauchtest du die Unterstützung von einem Spielervermittler?
Ich glaube, am Anfang eher nicht so, weil ich schon gemerkt habe, dass, also ich habe tatsächlich kurz vor meinem ersten Vertrag, weil ich meinen ersten Spielervermittler gehabt, ich hatte jetzt relativ spät einen, so mit 17, glaube ich, war das. 17, 18, genau, und dann habe ich den Vertrag unter... Und dann ging es eigentlich alles relativ schnell. Dann hat mich Zische, hat mich damals mit Herrn Oswald in Kontakt gesetzt, und der, also praktisch verbunden, und der hat sich dann bei mir gemeldet und dann hatten wir ein Gespräch gehabt und dann meinte er da schon, dass Eisbären schon mit ihm das abgesprochen haben, dass es halt lange, dass sie halt längerfristig mit mir planen wollen. Und ja, in dem Falle ist ein Spielerberater gut, dass er die ganzen bürokratischen Sachen übernimmt. Halt, er kümmert sich um den Vertrag, um die Sachen daneben, um Krankenversicherung und so eine ganzen Sachen, die halt sehr, sehr schwierig werden ohne. Aber ja, ich denke, Spielerberater ist dann schon eine gute Sache. Also sollte eigentlich jeder haben, wenn er im Profibereich kommen möchte. Habe ich sogar schon früher.
Und wenn wir jetzt weitergehen, dann bist du ja genauso wie der andere, der aus der DNL, du kommst in diese U23-Regel rein. So, ne? Hattest du das Gefühl, weil deine U23-Regel ist jetzt ausgelaufen, du bist 98er Jahrgang, hattest du das Gefühl, für dich war es was gewesen, wo es Sinn macht, diese U23-Regel, wo es dich erstmal gepusht hat?
Ich glaube, die U23-Regel war ganz am Anfang noch gar nicht da bei mir. Ich glaube, die kam erst beim zweiten oder dritten Jahr. Und damals war das, glaube ich, erstmal, hatte angefangen mit einem. Ja. Einer muss spielen.
Genau.
In dem Jahr war Kai Wissmann aber noch in der Regel. Und der war dann halt noch ein. Der war halt schon ein Stammspieler, aber trotzdem galt der noch als U23. Also hat in dem Jahr zum Beispiel noch gar keine richtige Rolle gespielt. Ich habe dann gemerkt, ich war kurz bevor ich nach Düsseldorf bin, hatte ich ja noch ein Jahr bei den Eisbären. Und da habe ich aber auch gemerkt, dass es zugenommen hat, dass sie viel mehr U23-Spieler verpflichtet haben, dass sie halt mehrere Möglichkeiten haben, auf die zurückzugreifen, weil du musst ja dann zwei haben und wenn die verletzt sind, dann musst du ja die Plätze, glaube ich, offen, da musst du entweder nachrücken oder die Plätze offen lassen. Und da habe ich dann gemerkt, dass der Konkurrenzkampf dann zwischen den Jungen halt sehr groß wurde. Und manchmal hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass die Teams generell das nur junge Spieler deswegen verpflichtet, nur wegen der Regel verpflichtet haben, nicht weil sie die wirklich. Also mit manchen schon, aber nicht, dass bei vielen Spieler wurden nur verpflichtet wegen dieser Regel, damit sie die haben. Und nicht hauptsächlich, weil sie die unbedingt haben wollten. Das fand ich dann auch ein bisschen fragwürdig.
Also eher, dass man die Regel hat, aber man lebt sie nicht, sondern man füllt sie halt einfach nur aus, wenn man sie erfüllen muss.
Genau.
So mehr diesen Eindruck hattest du, anstatt dass auch der jeweilige Verein, der dieser Regel unterliegt, das sind ja alle dann in dem Moment, dass die auch sagen, okay, wir machen es nicht einfach nur, um die Auflagen zu erfüllen, sondern wir möchten hier auch den Sportlern eine Möglichkeit geben, sich persönlich und für das Team zu entwickeln.
Genau, das hatte ich manchmal, also ich hatte es bei ganz, ganz vielen Teams, also bei fast allen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich mit der Regel noch nicht angefreundet haben. Aber da geht ja dann auch ein bisschen der Sinn der Regel verloren, weil ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn du die U23-Regel hast, dann hast du da 2, 3 Spieler pro Spiel jedes Mal, die lässt du aber nur 4 Minuten spielen. Ob das wirklich das Beste für die Entwicklung ist, weiß ich nicht.
Okay,
dann wird es ihnen vielleicht nochmal besser tun, ja, in der zweiten Liga zu spielen, wo sie auf 10, 15, 20 Minuten kommen.
Aber dann jetzt anders die Frage, habe ich, also ich beziehe es jetzt nur auf mich, ja, habe ich dann meinen Job als Nachwuchstrainer nicht richtig gemacht vielleicht, weil wenn du bloß 4 Minuten spielst als U23-Spieler, ja, dann stimmt ja anscheinend das Anforderungsprofil nicht. Also muss ich ja noch besser arbeiten.
Kann das es kann man nur als nein, nicht unbedingt. Es kann da als Ansporn liegen. Also das ist gut, als ist guter Ansporn für den Trainer, dass sie dann so denken, aber das ist, glaube ich, nicht immer. Weil, klar, jetzt ist, also bis vor kurzem, also bis vor ein paar Jahren war die Nachwuchsarbeit halt in Deutschland nicht so dolle. Das hat man gesehen, U18-WM, U20-WM dauernd auf den Sack bekommen, dauernd abgestiegen, gerade wieder so hoch und jetzt. Aber es wurde ja besser. Man merkt ja, dass es besser wird. Dass zum Beispiel jetzt U20-Team spielt jetzt gut mit. Die sind im Viertelfinale ganz knapp rausgeflogen, 2-1 gegen Russland. Das hat es doch ganz selten gegeben, nur vor ein paar Jahren noch. Und ja, das kann, ob das wirklich an Nachwuchs, ich glaube, das liegt eher daran, dass die Teams und manche Trainer halt noch nicht das Vertrauen haben, die 19-20-Jährigen.
Weil das kann ich ja auch verstehen. Ich meine, bei ihm hängt auch eine Existenz dran. Da ist vielleicht auch eine Familie dahinter. Aber ich muss ja dem Profitrainer das maximale Vertrauen geben, indem ich ihm einen Spieler fertig mache und sage, okay, hier kann nichts passieren. Der ist athletisch, der ist technisch, taktisch und mental so auf Höhe, dass ich ihm mehr Eiszeit geben kann als 3 bis 4 Minuten
im Spiel. Ich glaube, das kann man einem Spieler nicht direkt rein. Und da braucht man braucht die Spielpraxis im Profibereich. Ich glaube nicht, dass man das nur von der DNL im Profibereich kannst du nicht direkt bereit sein. Das ist ganz, ganz wenige kriegen. Das glaube ich nur, das kriegt höchstens einen Stützel oder so hin. Mhm. Weil ich als junger Spieler braucht man einfach die Erfahrung, weil einfach gewisse Sachen in der DNL funktionieren und da überhaupt nicht. Das muss ich auch erstmal lernen. Ich brauchte erstmal diesen Moment, wo es in meinem Kopf klickt, okay, in der DNL konntest du halt das machen. Das funktioniert, das ist ein ganz anderes Spiel in der DNL. Du brauchst diese Spielpraxis. Und wenn man dann natürlich gerade neu reinkommt aus der DNL oder sonst wo und das ist der Trainer, die wissen das ja alle. Das, die merken es ja auch im Training, dass die noch nicht so auf das Spiel spielen, was gespielt werden muss in der DL. Das brauchen die noch einen Moment. Dass da dann direkt von Anfang an denen nicht die große Eiszeit gegeben muss, das ist ja normal. Aber das muss ja dann irgendwann, wenn die Spieler das merken und das dann auch umsetzen können, sich dem Spiel anpassen von der DL, dann sollte man schon anfangen, die mehr, ein bisschen mehr mit einzubinden.
Okay, also heißt es, wenn ich jetzt dich richtig verstanden habe, im Nachwuchs spielst du immer mit deinen 2 Jahrgängen. So. Von klein auf bis hoch. Ne? Ja. Und irgendwann realisierst du, okay, ich bin in meinem Jahrgang richtig gut. Das nimmst du an und dann stößt du in den Profibereich und sagst, du, jetzt bin ich ja gar nicht mehr gut, sondern ich bin nur einer von vielen. Und ich habe auf einmal Rollen zu akzeptieren, die mir nie vorher beigebracht worden sind, weil ich da ja gar nicht reingehört habe. Also muss dein ganzes Mindset, deine ganze Spielweise...
Alles muss umgeändert werden.
Alles muss ich umstellen und das in binnen von 48 Stunden. Weil jetzt bist du dort und vorher warst du der gefeierte Nachwuchsspieler. Ja, für dich selbst hast du mir gedacht, ja, ich kann es, ich bin gut und jetzt, warte mal, sind jetzt alle hier nicht mehr auf 2 Jahre älter oder ein Jahr, bin ich der Ältere, sondern sind jetzt auch mal 10-12-jährige Älter dabei, die mir einfach mal diese Erfahrung weit voraus sind. Genau. Hättest dir da geholfen, und jetzt die Frage, wenn du vielleicht mal die Nachwuchszeit U17, U19 einfach mal verlassen hättest, dass ich gehe in die Regionalliga, ich gehe mal in die Oberliga, nicht fest, sondern nur, wie du sagst, temporär,
ja.
Okay, ich will mal gegen Erwachsene, dass du das schon mal vorher, dass du auch schon vorher mal merkst, ach, da gibt es ja noch eine ganz andere Blase, außer immer nur mit denen, ich im Nachwuchs zusammen war.
Ich hatte ja so ein bisschen die Situation. Hm? Ich war in meinem letzten Abiturjahr, in meinem letzten Schuljahr, habe ich ja für 10 Spiele für Fass gemacht. Ja. Und auch viel für Weißwasser, hauptsächlich DNL, aber dann hatte ich auch im neuen DL-Spiel. Ich glaube, ich wurde da ganz gut reingeführt, so relativ.
Okay, also weil für ich dich schon, war das, weil darauf war
ich nicht mal. Ja, das war auf jeden Fall. Ja, du kannst nicht direkt in die DL, das funktioniert
meistens. Weil du hattest ja diese Entwicklung mitgemacht zwischen und ich weiß damals dieses, ich glaube, es war das 2. Jahr in Weißwasser, ihr wart ja brutal. Also die Eisbärenreihe mit Winnetou und ich glaube, Max war noch drin, Adam.
Ja, das war gut.
Ja, ihr habt ja Überzahl, Unterzahl, ihr wart ja Leistungsträger in Weißwasser zu dem Zeitpunkt.
Und das war aber auch das erste Jahr war es noch nicht so.
Genau, richtig. Aber auch da ist es wahrscheinlich zu sagen, wie du meintest, es ist ja eben auch schwer. Du kommst als Externer in ein bestehendes Team, Weißwasser, da warst du nicht im Nachwuchs, hier werden die Karten neu gemischt. Und ich glaube, davon müssen sich Nachwuchsspieler eher lösen. Du bist erstmal nur ein Name.
Ja.
Also nicht mehr und nicht weniger.
Auf jeden Fall.
So, du hast keine Vorschusslorbeeren, oder? So,
gar
so
nicht, überhaupt nicht. Ne? Das verstehen halt auch viele nicht. Die sind dann erstmal bockig, wenn sie erstmal ankommen, spielen erstmal nur vierte Reihe. Klar, ich fand es auch nicht geil, aber
weil das du diese muss man Rolle ja verstehen. Genau, weil du diese Rolle ja auch vorher nie hattest. Also du wurdest nicht gebancht im Nachwuchs.
Ah, doch, einmal. Ja, erstes DNA ja ein bisschen, aber auch nicht so wie da.
Aber ich meine jetzt gebancht aus sportlicher Sicht, weil du einfach, weil der Abstand noch zu groß ist, dass man dich da rangeführt hat. So. Das war doch nicht der Fall. So.
Also, ja.
Und, oder jetzt über einen längeren Zeitraum, weil das ist mental, ist es schon krass, alle bereiten sich aufs Spiel vor, du machst und tust. Okay, das Ganze für 3-4 Minuten, puh. Aber immer sich vor Augen, Geduld.
Eben.
Sich an den Trainer aufmerksam machen durch hartes Training, durch Extra-Training, durch minimale Fehler im Spiel, sich quasi wirklich diese Vertrauensbonuspunkte zu arbeiten, das ist ein langer Weg.
Das ist ein Mindset, ja, den du erstmal reinkriegen musst. Da habe ich auch lange gebraucht und es hat auch wirklich lange gedauert. Das war immer schwer, so. War immer Step by Step. Und da hat mir Elving immer ganz gut geholfen. Sebastian Elving hat immer gesagt, Charlie, ich weiß, scheiße, aber du kannst nur kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Da hat er mich mal gefragt, was kannst du kontrollieren? Ja, ich kann kontrollieren, wie du arbeitest, du kannst im Training Gas geben. Du kannst kontrollieren, wie du dich trotzdem, wenn du nur zwei Wechsel hast, probieren, diese zwei Wechsel so gut zu spielen, wie du kannst. Du kannst im Training probieren, trotzdem besser zu werden. Und du kannst mit einer Pose trotzdem, auch wenn es schwer ist, mit einer positiven Art in die Kabine kommen. Weil wenn ein Trainer sieht, dass du lustlos da rumhängst, weil du gerade nicht spielst, das hasst jeder Trainer, dann bist du unten durch.
Ja.
Und so, solche Sachen, das kannst du alles kontrollieren. Ich konnte diesen Satz nicht mehr hören von Anfang an. Das hat er mir 2 Jahre lang immer gesagt, aber bis ich diesen Satz erstmal verstanden habe, das ist ja ein ganz einfacher Satz, aber bis zu diesem Satz, was er eigentlich bedeutet, dass ich den verstanden habe, hat auch gedauert. Und dann habe ich gedacht, ah ja, er hatte eigentlich recht. Und das ist ja, war letztes Jahr genauso. Den Satz habe ich mir dann selber mal wieder gesagt, weil letztes Jahr bei mir immer noch das Gleiche war. Ich hatte dann auch eine schwere Zeit. Letztes Jahr in Düsseldorf habe ich auch wenig gespielt, mal so 6 Spiele hintereinander auf der Tribüne gesessen. Und da muss ich auch immer, da hatte ich auch zu kämpfen. Und da sind wir beim Aspekt, dann der mentale Aspekt, wie wichtig der eigentlich ist.
Mhm.
Wie der auch unterschätzt wird von Spielern. Und damit habe ich mich zum Beispiel letzten Sommer beschäftigt, mich mental zu verbessern. Weil der ist 50% des Spiels. Man merkt ja, wenn man im Tief ist, zum Beispiel, das beste Beispiel ist, wenn man im Tief ist und man denkt, ich kann gar kein Eishockey mehr spielen. Aber du hast ja Eishockey nicht in 2 Wochen verlernt. Man denkt, man kann es alles nicht mehr, was man mal konnte. Das kennt ja jeder ungefähr. Ja. Und deswegen, ja, in Verbindung auch mit nicht spielen und so, ist es brutal wichtig, sich da vorzubereiten. Und
naja, wir haben ja letzten Sommer dazu telefoniert gehabt, damals, wo wir über das Buch Mindset.
Mein Gym.
Entschuldigung.
Alles gut.
Genau, Mein Gym gesprochen hatten. Und ich glaube, das ist das, was im Nachwuchssport noch fehlt, was viel mehr rein muss, aber das sollte nicht als Floskel immer sein, sondern du musst es auch umsetzen. Also du musst dir diese Sportpsychologen an der Hand holen und am Ende des Tages ist es nur eine Empfehlung an den Sportler. Den Weg dahin muss er schon noch selber gehen. Ne? So, aber dass du es in deinem Tool mit drin hast, in deiner Organisation und dass es auch dementsprechend genutzt wird, weil das ist ja nicht nur Eishockey, sondern die Spitzensportler, die arbeiten alle daran, ob das ein Angelique Kerber ist, ob das ein Michael Phelps war, ein Tiger Woods, ich glaube alle, auch die Top-Manager, die haben alle so eine Psychologen, die sie daran beraten, wie sie etwas besser machen können, dass sich ihr Mindset ändert.
Ja, das ist total wichtig.
Weil es ist ja dann auch am Ende vielleicht dein eigener Führungsstil, also wie führst du dich selber, ne? So, wie kommst du zu deinem gewünschten Ziel und ja, das ist so ein komplexes Thema.
Auf jeden Fall, das finde ich auch, wie du gesagt hast, es fehlt fast komplett im Juniorenbereich. Weil wir haben dann ein, zwei Mal ein bisschen so Teamgespräch mit Markus Fleming gehabt. Fand man auch gut, oder mit so einem Mentalcoach, der mal zum Besuch kam, aber fast jeder hat dann sich wahrscheinlich gedacht, ja komm, brauchst du eigentlich da nicht. Da, weiß ich meine?
Naja,
klar,
das ist.
Ist nichts gegen Flemmer, weil Flemmer ist ein super Trainer und ich habe dann auch oft mit dem gearbeitet, aber man denkt halt, wenn man noch so 18, 19, das ist nicht so wichtig und es muss einem vielleicht noch ein bisschen mehr eingetrichtert werden, wie wichtig das eigentlich ist und wie doll das dein Spiel beeinflusst.
Naja, du hast ja eingangs gesagt, damals hast du, wo du bei mir warst, das erste Mal mit Athletiktraining, Techniktraining, wo ich euch darauf vorbereitet habe, warum machst du das? Ja? Also nicht einfach nur die Übung ausführen, sondern das könnte im Spiel passieren. Da hat man ja auch diesen Prozess durchlebt. Okay, wir wechseln jetzt mal alles hier, wir leiten mal Change-Prozesse ein. Und genauso müssen wir es jetzt auch machen, oder sollten wir es machen, zu diesem mentalen Training. Irgendwann musst du jetzt anfangen und musst sagen, okay, wir starten mal mit diesem mentalen Training. aus den und den Gründen und du musst versuchen, die Sportler abzuholen, mitzunehmen, ja, davon zu begeistern. Wenn du zweimal im Jahr so ein Team-Event daraus machst, dann gibt es Leute, die finden es gut, so wie du,
ja,
und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, du, was soll der Schwachsinn hier? So, aber das ist ja auch nicht das Ziel, sondern das soll zusätzlich sein,
eben,
zu den Einzelgesprächen, zu den kleinen Gruppengesprächen. Es ist wie eine Trainingseinheit.
Ja,
so muss man das behandeln. So,
ganz, ne? Genau.
Das, ja, das ist einfach zum Alltag mit dazugehört.
Ja. Es ist auch nicht nur ein Training, sondern auch die Spielvorbereitung gehört auch viel mental dazu. Man sollte sich mental genauso aufwärmen wie physisch.
Mhm.
Da gibt es auch ganz viele Übungen, die man machen kann, in dem Buch zum Beispiel. Und das hilft einem auch brutal weiter.
Naja, in dem Buch, ich habe gelesen, da stand ja auch drin, dieses Visualisieren, also sich wirklich Vorstellungskraft. Ja, das siehst du manchmal bei Bobfahrern oder sogar NHL-Spielern, die vorm Spiel an der Bank sitzen mit ihrem Schläger und gehen intuitiv, ja, so Spielsituationen durch, das könnte passieren. Also, ja, das ist dieses Mind-Training. Ne?
Das habe ich auch immer gemacht, ja, eine Zeit lang. Abends vorm Spiel habe ich eine halbe Stunde Augen zugemacht und bin im Kopf Situationen durchgegangen zum Beispiel und dann nochmal vorm Mittagsschlaf.
Ja.
Das hat mir auch gut geholfen.
Ich glaube, wer so ein Meister, ich weiß, der ist umstritten, aber rein sportlich betrachtet, ne, wer wirklich ein absolutes Vorbild ist vom Mindset, ist Cristiano Ronaldo. Profi durch und durch und, ja, muss ja Nerven aus da, weil der weiß, ist immer, wenn er auf dem Platz ist, ist der Spot on me. Alle wollen Topleistung von mir, alle wollen, dass ich das Spiel
entscheide. Und er liefert ab.
Und er liefert und liefert und liefert. Ja. Aber er unterwirft ja auch dem alles. Also der ist abartig, der Typ. Ne? Also absolutes Vorbild.
Ja, der hat alles rein, was er hat.
Ja.
Und deswegen ist er wahrscheinlich auch der Beste.
Ja.
Das sieht man hat, ja, nicht nur mental, der sieht ja auch wie er. Wie er sich vorbereitet, wie er trainiert oder wie er seinen Schlafrhythmus hat. War doch mal eine Zeit lang, der schläft alle zwei, der hat.
Alle
Spiele. Schläft er also oder irgendwie so ganz komisch.
Naja, er hat es an den Spielbetrieb der Premier League damals angepasst, weil die ja zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Wochentagen, die haben auch immer so. Und die Premier League ist ja so angelegt, dass ganz Europa, egal in welcher Zeitzone du dich befindest oder die ganze Welt, deswegen haben die so komische Spielzeiten. Und, okay, in Deutschland war es ja immer, glaube ich, 15 Uhr samstags, ist immer, ja, das ist in Stein gemeißelt. Aber das ist auf der anderen Seite der Welt ist es schwer zu gucken. So,
ja.
Deswegen hat die Premier League gesagt, komm, wir spielen mehr Spiele in der Woche. Um 18 Uhr. So, weil, ja, es könnte der und der auch sehen. Und dahingehend hat er seinen Schlafrhythmus angepasst und hat wahrscheinlich auch ins Schlaflabor gegangen und hat gesagt, okay, dann bin ich noch effektiver.
Ja.
Weil es sind am Ende zwischen Winning und Losing sind es immer diese letzten 5%.
Auf jeden Fall.
Ja, die
hat er alle.
Ja.
Aber das Ding ist auch, er hat durch sein Geld auch die Ressourcen dazu. Sowas können wir halt. Also, ja, weißt du, was ich meine?
Aber der ist ja nicht auf die Welt gekommen und hatte die Ressourcen, sondern das kam ja auch Stück für Stück. Das, ja, ist, glaube ich, das, was so ein NHL-Spieler, weil ich das schon öfter mal gehört habe, und du machst es ja eigentlich jetzt genauso, nur auf einem kleineren Weg, die NHL-Spieler, die Besten der Welt, die investieren im Sommer in einen privaten Athletiktrainer, privaten Speedtrainer, privaten Skillscoach und wissen, okay, das kostet mich jetzt Geld, ist aber am Ende auf meiner Payroll sind es vielleicht 10-15% mehr.
Ja, das ist investieren.
Ja, genau, das ist ja eigentlich wie ein Unternehmen, ja, nur dass die in sich investieren, weil sie wissen, wenn ich das und das extra mache, ich spiele länger, ich bin gesünder länger, ich bin aktiver, genau, länger und ich bekomme mehr auf meiner Payroll.
100%. Kennst du Russell Wilson, so ein Quarterback von Seattle,
ja,
eine Million hat er ausgegeben, ja, im Jahr für Fitnesscoach, für Physios, für $1 Million hat er ausgegeben dafür.
Ja,
das
aber
ist absurd. Und das lohnt sich immer alles.
Aber das ist ja nur absurd für uns, weil es so eine utopische Summe,
ja,
ist.
Ja, für ihn ist es nicht.
Genau, sondern für ihn ist es wahrscheinlich auch nicht mal eine Investition, sondern er must to have. Ich muss das jetzt machen,
hm,
weil ein Quarterback in der NFL, der ist ja. Für die ganze Region steht er ja.
Also, ja.
Der ist ja wie so ein Priester, sagt, okay, also der sagt sich, die eine Million, die muss einfach drin sein.
Die muss.
So.
Auf jeden Fall, aber es ist auch genauso, ja, richtig, ja. Und ja, deswegen sind auch das die Besten dann immer, die, mhm, sowas machen.
Ja.
Wie Ronaldo zum Beispiel.
Wenn wir jetzt weitergehen, du bist jetzt, du hast ja von uns dieses Juniors-Angebot genutzt, dass du hier Mitglied weiterhin bist. Und das ist ja vor Jahren, ihr habt das nie so mitbekommen in dieser Umstellung. Uns war immer wichtig, wir wollen den Spielern eine Identität mitgeben. Also für einen selbst, für den Verein. Und das ist immer, dass der Sportler weiß, es gibt immer einen Weg zurück. Also mit einem guten Verhältnis, egal wo die Wege hingehen, ist nicht immer einfach.
Mhm.
Weil man eckt natürlich auch im Laufe der Zeit an mit pubertären Jungs, mit den Eltern, was auch immer. Mhm. Aber trotzdem immer den Jungs wissen, okay, das ist euer Stammverein, das ist eure Heimat. Deswegen kam das mit diesen Juniors-Mitgliedschaft, dass ihr wieder zurückkommen könnt und hier die Zeit nutzen könnt zum Trainieren. Und siehe da, es werden ja immer mehr, die den Sommer nutzen. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr vorbildlich. Das ist eine Art der Identität. Du hättest doch sagen können, nein, ich mache einfach meinen Part, den ich bekomme von meinem neuen Verein oder von meinem Verein, den ich hatte oder das, was ich schon immer gemacht habe. Aber du gehst zusätzlich aufs Eis der DNL. Du fragst mich, Hadi, wann kann ich in den Kraftraum gehen und. Würdest du sagen, das ist auch ein, weil das war die andere Idee dahinter, die jungen Spieler, die sehen das jetzt schon, oh, da ist ein Charlie Janke, weil wir haben jetzt den Jahrgang 2002 Endjahrgang, du bist 98, liegen dann doch 4 Jahre dazwischen.
Ja.
Meinst du, die erkennen das, Paul, Julius Karrer hier, Winne hier, du hier?
Ich glaube schon. Also ja, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt nicht, also dass sie es auch vielleicht ein bisschen im Unterbewusstsein dann merken, dass die merken, dass sie halt sehen, was man im Sommer halt machen muss, damit es dann während der Saison läuft, weil das ist ja unheimlich wichtig, die Sommervorbereitung. Ich glaube schon, dass sie das dann sehen.
Naja, für mich geht es gar nicht so sehr um die Sommervorbereitung, weil die haben sie auch, sondern...
Ach so, du meinst, dass sie wieder zurückkommen?
Ja, auch das, aber eher zum Beispiel Eistraining, früh morgens 8 Uhr, 8.15 Uhr. Ich sehe dich draußen, Julius macht sich warm separat, ich sehe dich mit der Formbowler oder du machst dein Mobilitätsprogramm für die Wirbelsäule, was du immer machst mit deinem Schläger und alles. Wo ich denke, ey geil, das ist eine Vorbildrolle. Also wenn ich jetzt ein junger Spieler wäre, dann würde mich das motivieren und sagen, warte mal, wenn der das macht und ich sitze hier mit dem Handy in der Kabine, ich mache gerade irgendwas so ein bisschen verkehrt. So, ne? Ich sollte mich eher an den
Jungs. Ja, auf jeden, ja, wenn die sehen es, ja, und wenn, ja, ich glaube schon, dass die es sehen. Die haben es ja auch alle immer gesehen und die merken es dann, glaube ich, auch. Auch selbst wenn die das nicht direkt dann umsetzen, irgendwann merken sie es. Vielleicht, wenn sie dann ein Jahr später das erst merken, selbst dann hat es ja schon was geholfen. Wenn sie dann in den Profibereich kommen und merken, okay, jetzt muss ich das da machen, und dann haben sie vielleicht das noch im Hinterkopf, wie wir das gemacht haben damals.
Ja.
Wo wir zu dem Zeitpunkt, wo wir schon Profis waren, dann kann es schon auf jeden Fall helfen. Nee, also ganz, ganz normal. Also direkt danach werden sie es vielleicht nicht unbedingt direkt umsetzen, aber das kann auf jeden Fall helfen. Ich denke schon, dass sie das sehen und merken. Das hat mir auch Paul Hufschläger immer gesagt, damals schon, dass wir das machen sollen. Und da habe ich das dann auch, da meint er auch zu mir, Paul Hufschläger hat zu uns gesagt, ja, guck mal, Micky Dupont, wie der sich vorbereitet und nachbereitet, wie wichtig das ist. Und so, da habe ich das auch noch nicht so gemacht. Und vielleicht hätte ich es damals schon gesehen, wie das einer gemacht hätte, hätte ich es vielleicht dann eher gemacht. Und da hatten wir dann den...
Ja, ich glaube, als junger Spieler, du machst das deswegen nicht, weil du sagst, ach, du lief doch bis hierhin.
Nach ja, genau.
Lief doch. Aber spätestens, wenn du deine erste Verletzung hast, weil du gerade sagst, Micky Dupont, der war natürlich Gold wert für jeden jungen Spieler, weil er ist so, der ist so wie im Fußball Arjen Robben. Der hat immer als erstes gleich die Kühlweste nach und nach ein Spiel angezogen, sofort seinen Flüssigkeitshaushalt kontrolliert, alles rein und hat so eine, da macht der Spruch auch Sinn, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Also das war wirklich so. Und das ist, wo dann junge Spieler... Die haben noch nicht das Bewusstsein vielleicht dazu, aber eigentlich wird es ihnen ja phasenweise schon vorgelebt. Und das finde ich halt eben toll, dass wir diesen Prozess noch früher gehen können, schon im Nachwuchs, weil ihr im Sommer zurückkommt und geht bei uns mit aufs Eis. So, und das ist ja irgendwo, ist ja für dich auch ein Weg zu sagen, ich nehme jetzt ein Telefon oder ich mache jetzt mal hier eine kleine Mitgliedschaft und weiß, ich komme wieder zurück. Du hättest ja auch das einfach machen können. Ne? Nö, mache ich nicht. Ich buche mir irgendein Camp und dann...
Aber ich komme ja gerne hier auch mal zurück. Und hier ist auch eine super Möglichkeit zu trainieren. Ich meine, mir fallen jetzt nicht viele Orte ein, wo du im Sommer viermal aufs Eis gehen kannst. Das ist halt auch eine super Sache, die man nutzen kann.
Ja, ist richtig, ja. Naja, klar, dass wir nur das ganze Jahr über Eis haben. Aber warst du schon mal hinten in der Kalthalle?
In der Schusshalle, meinst
du? Ja, in der Schusshalle, ab und zu.
Ich war da schon ein paar Mal drin und ja, die sieht ja auch super aus und ist auch nochmal eine extra Sache, die man nutzen kann, die besser werden kann, vor allem, weil die Eiszeiten ja auch oft besetzt sind und dann hat man nochmal eine extra Möglichkeit, an seinem Schuss zu arbeiten. Das ist, denke ich, schon eine super Sache und konnte ich selber ausprobieren und du kannst, das ist perfekt, vor allem für den Sommer. Das ist eine super Sache.
Ja, und on top hast du dir jetzt dann das Buch endlich mal, hat es geklappt und das hat dir auch nochmal einen kleinen Push gegeben. Hast du da schon mal reingeguckt? Bei Work on
the Bell? Noch nicht, aber ich werde es versprochen, ich werde es machen.
Hey, ist das schwach, ey. Nein, Quatsch. Okay. Was würdest du denn, abschließend meine letzte Frage, bevor ich die allerletzte anstelle, was würdest du einen jungen Spieler empfehlen und mit auf den Weg geben, wenn er so diese Regel reinrutscht, U23, nehmen wir Mittelreihe, DNL, welche Fehler, die du erkannt hast für dich selber, würdest du ihm empfehlen, okay, tapp da nicht auch rein? Mal so kurz zusammengefasst, was du ihm empfehlen würdest, dass ihm das leichter fällt. Oder nicht leichter, dass er einfach besser mit der Situation im Profibereich klar kommt?
Ich denke, man ist die beste Fähigkeit, die man erlernen soll, ist akzeptieren, dass es alles ein Prozess ist und dass es nicht alles, dass man nicht direkt erste Reihe spielt oder nicht direkt der beste Spieler im Team sein wird. Dass es ein Prozess ist, dass es am Anfang sehr schwer sein wird. Dann wird man auch direkt merken und dass man auch oft mal nicht viel spielt. Und dass man diese Geduld und das Vertrauen in den Prozess einfach behält. Dass man positiv bleibt, auch wenn es manchmal schwer ist und manchmal einfach nur heulen könnte. Da ging es mir oft. Dass man dann trotzdem einfach weiter sein Ding durchzieht, weiter hart trainiert. Und das dauert manchmal 2-3 Jahre, bis man dann, oder vielleicht sogar länger, bis man wirklich angekommen ist in der DL. Und dass man das dann wirklich probiert in seinen Kopf zu verankern, okay, ich arbeite trotzdem an mir weiter und ich vertraue dem Prozess und gebe weiterhin Gas. Und dann irgendwann wird es kommen. Und wenn man das behält und nicht bockig wird oder einfach nur lustlos wird, dann und das sieht jeder Trainer. Und das Ding ist auch, dass wenn man trotzdem positiv bleibt und genau das macht, immer an sich arbeitet, dann sehen es die Trainer und die Trainer reden untereinander. Das hat mir zum Beispiel Harry Kreis hat mir gesagt, kein Trainer fragt zuerst, ob du einen guten Schuss hast, ob du schnell bist. Die fragen zuerst, ist he coachable? Kann man mit dem arbeiten? Wie reagiert er, wenn er nicht das bekommt, was er möchte?
Ich glaube, das ist extrem wichtig. Also nochmal ganz explizit sagen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du kannst es gerne nochmal wiederholen, diesen
Satz. Ja. Okay, ja, also ich kann es ja so erzählen, wie es ist. Ich hatte letztes Jahr ein schwieriges Jahr, ich habe nicht viel gespielt. Und ich wusste aber ganz genau, ich muss mich gut verhalten, ich muss mich positiv verhalten, ich muss dem Team trotzdem irgendwie helfen, auch wenn ich nicht spiele. Und ich muss trotzdem weiter hart arbeiten, weil das sieht ein Trainer, das sehen die. Und das hat auch nichts mit Schleim zu tun, das arbeitet ja an dir. Und ich sage jetzt nicht, dass du vorm Trainer da 10.000 hin und her rennen sollst, sondern einfach weiter an dir arbeiten musst, im Training mit einer guten Körpersprache auftrittst. Und das sehen Trainer und selbst wenn du dann trotzdem nicht mehr spielst, die behalten es im Hinterkopf und jeder Trainer redet miteinander und wenn du aber dich genau zum Gegenteil verhältst, dann reden die trotzdem übereinander und sagen die zum nächsten Trainer, mit dem kannst du nicht arbeiten. Wenn er einmal bockig ist, ist er kein Teil des Teams, dann hilft er den Jungs nicht, dann ist er ein Cancer, ein Lockerroom-Cancer, wie ein Krebs, den kannst du nicht gebrauchen. Und so, das sind so Unterschiede, ob du einen Vertrag kriegst oder nicht. Und das habe ich zum Beispiel letztes Jahr gut gemeistert und das hat er mir auch im Abschlussgespräch gesagt, dass ich das gut gemacht habe, mich professionell verhalten habe und ja, und das kann in der Zukunft immer helfen, weil wenn ein Trainer irgendwann mal anruft und fragt, ja, wie ist denn der, dann sagt es jeder und das ist wichtig.
Konntet ihr da so ein Leader wie Alexander Bartha weiterhelfen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin auch 2-3 Mal zu ihm hingegangen und gesagt, du Bartz, ich habe das Gefühl, ich renne gegen eine Wand, was soll ich denn machen? Und dann hat er auch oft gesagt, du Charlie, ich weiß, wie du dich fühlst, das ist manchmal scheiße, aber du musst einfach weitermachen. Genau, das sind ja an sich Floskeln, aber das stimmt. Du musst einfach weitermachen, einfach weiterarbeiten und du kannst das manchmal nicht ändern. Und gib einfach weiter Gas. Und wenn du mal mit dem Trainer reden willst, dann kannst du auch mit dem Trainer reden. Du musst es nur respektvoll machen, höflich und du kannst immer nachfragen, woran es liegt oder was man besser machen kann.
Das ist das Schöne bei Alex, er hat sämtliche Höhen und Tiefen in diesem Sport durchgemacht und wer, wenn nicht er, kann authentisch dazu Empfehlungen geben und jemandem weiterhelfen.
Ja,
also,
genau.
Unabhängig, dass er von den Eisbären kam, hier ausgebildet wurde, er hat so viel mitgemacht, wo ich denke, diesen Typen in seinem Team, nutze ihn und immer sprechen.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, der kann dir eigentlich in jeder Lage weiterhelfen, weil er, wie du gesagt, alles schon durchgemacht hast und sich wahrscheinlich in der Lage, wo man selber ist, auch schon selber dran war.
Okay, Charlie, ich muss sagen, war echt ein sehr, sehr geiler Podcast mit dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Letzte Frage, hast du ein Wunschthema?
Ich glaube, ich hätte nochmal auf das Mentale zurückgegriffen, hätten wir das jetzt nicht selber schon angesprochen.
Aber da merkt man, du hörst noch nicht so oft meinen Podcast. Wir hatten schon Mareike Krause hier, ist unsere Sportpsychologin, mit. Und da haben wir fast eine Stunde nur über mentales Training gesprochen.
Ah, okay.
Ja,
gut.
Ja.
Ja. Da muss ich öfter mal reinhauen. Ja,
ja, aber ist okay, Charlie. Musst du selber wissen, ne? Gibt es denn eigentlich noch, das wollte ich auch noch fragen, gibt es eigentlich eine Situation aus dem Nachwuchs, wo du sagst, ach, das war echt witzig, woran du dich gerne zurückerinnerst? irgend so ein Moment, wo man total abpeitschen musste?
Boah, da gab es viel zu viele und ich glaube, 90% kann ich nicht erzählen.
Also, warst du mit mir in Moskau damals?
Ja.
Ja, war das mit Dimitri Butasch, der 96, der war da mit
ja, mit ich Schaden? War als Junge, ich war als Underage war ich
da. Ja, genau, also das war mit den 98er zusammen.
Ne? Ach so, ja, wo wir das Team-Event hatten oder wo jeder sowas vorstellen musste oder so.
Gab es das auch in Moskau?
Ja.
Ja, ja stimmt, aber ja. Das haben wir intern gemacht.
Ja,
ne?
Das war intern.
Ja, genau.
Das war witzig, ja.
Ja, und ich kann mich an eine Situation, das war bei der Trophy, wo wir in Mannheim gespielt haben. Wo wir hingefahren sind, haben erst trainiert und dann haben wir immer gegen Mannheim gespielt. Und da war ein so ein Schlüsselmoment mit Nacht in Zerhergang. Erstmal die Hinfahrt, dass ich euch gesagt habe, hier, wir gucken jetzt nur noch Pastewka, wo alle tierisch abgekotzt haben. Und dann sagte ich zu den Jungs, so, wir haben kurz Meeting unten, um euch den Tagesablauf zu sagen. Und dann kommt Lukas
wie ein Vollprofi mit Boxershorts.
Und den Hotelbadelatschen und Bademantel.
Hammerhart, ich habe so abgepeitscht.
Ja, weil das war das stimmt, okay. Weiß ich noch.
Also das war ein Bild, wirklich so typisch Eishockey.
Ja.
Ja, okay, ich bin da. Ist nicht dein Ernst, oder?
Ja, wovon?
Ja.
Weil da gab es ja viele, viele, viele Sachen. Vor allem die Reise nach Kanada, die war nochmal. Ja, das weiß ich auch sehr witzig fand. Schwinge, wer war das, wo wir in Kanada waren und Schwinge und Detlef Müller wollten nach New York zum Spiel, zum NHL. Wollten zum NHL-Spiel und dann gab es so Tornado-Warnung oder so, genau, Hurricane-Warnung und die konnten da nicht hin und waren so sauer und du bist denen so auf den Sack gegangen und hast dann irgendwie gespielt, ich war noch niemals in New York. Das Lied kam dann. Das war auch sehr witzig.
Ja, das ist auch witzig, wenn man Müller und Schwinge immer so ein bisschen hochziehen konnte. Ja, stimmt, ja. Und am Ende, sie haben, glaube ich, das erste drinnen noch am Flughafen gesehen.
Echt? Was ist denn jetzt?
Hammeraktion, ja. Ja, stimmt, das war auch witzig.
Bitter, ja. Ja, keine Ahnung, noch viele schöne, viele lustige Sachen passieren.
Ja. Na gut, Charlie, dann wünsche ich dir einen guten Sommer. Noch und einen guten Start in deine neue Aufgabe. Ich spiele jetzt für Nürnberg.
Genau.
Kommende Saison, genau. Ja, lass krachen.
Ja, danke, Harry. Ich wünsche dir auch alles Gute für nächste Saison.
Ja, danke und dir.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.